In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest heute am Donnerstag, 28. Februar 2019. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Prozess um illegale Waffenlieferungen nach Mexiko beendet. Heckler und Koch muss 3,7 Millionen zahlen. Ehemalige Geschäftsführer erhalten Freispruch. Besetzung im Freiburger Stadtteil Stühlinger. Das Haus in der Klarastraße 17 wurde besetzt. BUND zu Zukunftsplänen für die Region Fessenheim. Neue Atommüllfabrik nach Ende des Atomkraftwerks Fessenheim. Doch zunächst zu den Nachrichten. EDF drückt sich vor Nachrüstung. Keine leistungsstarken Notgeneratoren für Fessenheim. Die französische Atomaufsicht erlässt der AKW Fessenheim Betreiberfirma eine Nachrüstung. Aufgrund einer Verschärfung der Sicherheitsstandards müsste die EDF ihren gesamten sonstigen Nuklearpark mit solchen Generatoren ausstatten. Begründet wird die Ausnahme mit der für 2020 angekündigten Stilllegung der Reaktoren im Elsass. Die Kontrollbehörde verlangt jedoch eine angemessene Übergangslösung und erwartet hierzu von den Betreibern Vorschläge. Atomkraftwerkgegner aus Baden und dem Elsass hatten eine solche Entscheidung befürchtet. Sie fordern eine sofortige Abschaltung, wenn die geltenden Auflagen nicht erfüllt werden. Land schiebt weiter ab und wieder ab. Bereits am Montag, den 25. Februar, hat die grün-schwarze Landesregierung wieder eine der dreimonatlichen Sammelabschiebungen in den Balkan durchgeführt, diesmal nach Serbien und Mazedonien. 10 Personen wurden nach Serbien, 7 nach Mazedonien abgeschoben. Ursprünglich wollte das Karlsruher Regierungspräsidium nach eigenen Angaben insgesamt 32 Personen ausweisen. 6 Betroffene waren zuvor in Landeserstaufnahmelagern untergebracht. 2 kamen aus Hamburg und Rheinland-Pfalz. Insgesamt 9 der Abgeschobenen gehören der besonders diskriminierten Minderheit der Roma an. Klarastraße 17 besetzt. Heute am 28. Februar wurde in der Klarastraße 17 ein leerstehendes Reihenhaus besetzt. Das Mehrfamilienhaus mit Ladenflächen wurde seit letztem Jahr dem Leerstand ausgesetzt, obwohl die Situation auf dem Freiburger Wohnungsmarkt mehr als angespannt ist. Ab heute wird das Haus nun endlich wieder bewohnt, um ein Zeichen gegen Leerstand zu setzen und sozialen Wohnraum in Freiburg zu schaffen. Kernkraftwerk Neckarwestheim probt den radioaktiven Notfall. Der Test: Durch ein fiktives Erdbeben gibt es einen Stromausfall. Radioaktive Strahlung tritt aus. Messteams in Hubschraubern und am Boden sind unterwegs. Bei dieser Großübung soll vor allem die Zusammenarbeit im Lagezentrum geprobt werden. Die Einrichtung des Lagezentrums wurde 2017 verabschiedet im Strahlenschutzgesetz festgelegt. Im Ernstfall gibt es einen Krisenstab unter Leitung des Bundesumweltministeriums. Dieser wird etwa nach einem Unfall in einem Kernkraftwerk aktiv und sammelt Daten zum Ereignis. Aus ihnen kann die Zugbahn einer radioaktiven Wolke vorhergesagt werden. Fensterscheiben als tödliche Falle für Vögel. Allein in Baden-Württemberg könnten 15 Millionen Vögel gegen Glasscheiben knallen und verenden. Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg ist mit dieser Nachricht im November 2018 an die Öffentlichkeit gegangen. Die Forderungen des Landesnaturschutzverbandes Baden-Württemberg, der Vorsitzende Gerhard Bronner, lautete: Die Landesbauordnung müsse derart ergänzt werden, dass große Glasflächen künftig vogelschlagsicher sind. Inzwischen hat das Land geantwortet, dass Vogelschlag eine sehr hohe Relevanz als Mortalitätsfaktor besitzt und bedeutend mehr Tiere das Leben kostete als etwa Stromleitungen, Windräder oder die Jagd. Wichtigste Gefährdung für Vögel sei aber der Verlust der Lebensräume. Direkter Handlungsbedarf wird nicht gesehen. Das Problem Vogelschlag kann beim Aufstellen der Bebauungspläne schon jetzt berücksichtigt werden, das heißt gleich für ein ganzes Baugebiet. Stuttgart 21 Risse in Hausfassade. In einem Zwischenbau, der die zwei Gebäude Kernerstraße 30 und Schützenstraße 14 verbindet, haben sich in den vergangenen Tagen Risse gebildet, so ein Projektsprecher von Stuttgart 21. Laut Bahn sei die Sicherheit nicht gefährdet und das Gebäude sei weiter bewohnbar. Gleichwohl sei der Hausbesitzerin ein vorübergehender Umzug in ein Hotel angeboten worden. Bauarbeiter sorgten dafür, den Durchgang des Gebäudes provisorisch abzustützen. Als Ursache der Risse wird das Anheben einiger Nachbargebäude im Zuge der von Stuttgart 21 Arbeiten genannt.
Wie bewertest du das Urteil? Ein erfreuliches Urteil für die Friedensbewegung?
Im Endeffekt schon, aber diese Medaille hat natürlich zwei Seiten. Die kommen auch in deinem Anspann ganz gut zum Tragen. Wenn man so will, gibt es eine helle Seite, eine positive Seite. Denn erstmals in der Geschichte der Firma Heckler & Koch, und wir reden da seit 1949, wurde das Unternehmen verurteilt wegen illegalen Waffenhandels. Zwei der ehemaligen Beschäftigten, gar als Mitglied einer Bande, zwei weitere auch, aber an den einen kommt man nicht ran, das ist Markus Bandle, der Vermittler für die ganzen Heckler & Koch Geschäfte in Mexico City zu den Provinzen. Und das zweite ist Axel Haas, der Vertriebsleiter war zu der brisantesten Zeit. Der hätte sicherlich eine hohe Haftstrafe wie Bandle auch zu erwarten gehabt. Also ich rede dann tatsächlich von Haft. Aber Bandle hat eine Mexikanerin geheiratet, hat also mexikanische Staatsbürgerschaft und wird nicht ausgeliefert, mit internationalem Haftbefehl gesucht, und Herr Haas ist verstorben aufgrund eines Magenkrebses, wenn ich recht informiert bin. Sprich, die beiden kriegt man nicht, aber die anderen beiden hat man bekommen. Also sprich, man hat den Herrn Saalmann, ehemaligen Vertriebsleiter, und die Frau Beuter, die Sachbearbeiterin war und alles extrem genau dokumentiert hat, zu Haftstrafen verurteilt, allerdings auf Bewährung. Zudem, und jetzt wird's richtig gut eigentlich, hat man Heckler & Koch eine Geldstrafe in Höhe von 3,7 Millionen Euro aufgebürdet. Das ist für ein mittelständisches Unternehmen, zumal in einer solch dramatischen Finanzlage wie Heckler & Koch zurzeit ist, viel Geld. Als kritischer Aktionär hatte ich 2017 auf der Hauptversammlung die Frage nach den Rückstellungen gestellt, und da ging es um 3 Millionen Euro, und das ist ja dann im Prinzip aus Sicht des Unternehmens der Worst Case sozusagen, das höchste anzunehmende 3 Millionen, und jetzt sind es 3,7 Millionen, das heißt, es trifft Heckler & Koch hart, was da entschieden worden ist.
Aber es stellt sie nicht vor existenzielle Probleme, oder doch?
Kann ich nicht beurteilen, weil ich so weit nicht hinter die Kulissen schauen kann, dass ich real weiß, wie liquide das Unternehmen ist. Aber ein Indiz dafür ist, dass das Unternehmen Moody's, das ja ein Ranking erstellt von Unternehmen, auch Aktienwert, Heckler & Koch vor nicht langer Zeit auf Ramschniveau herabgestuft hat. Und das ist doch aus Sicht des Unternehmens sicherlich sehr, sehr, sehr bedenklich.
Du hast es gesagt, ein Beschuldigter, ein Angeklagter befindet sich in Mexiko. Hätte hier Deutschland die Möglichkeit, über außenpolitischen Druck doch dafür zu sorgen, dass der Beschuldigte auch hier vor Gericht stehen könnte?
Ich sehe mal zwei Argumente, die dagegen sprechen. Das eine ist, ich sehe diesen außenpolitischen Druck nicht. Also die Bundesregierung macht ja keinerlei Unterfangen, in diese Richtung tätig zu werden. Und zum anderen ist ja Herr Bandle durch die Heirat mit einer Mexikanerin mexikanischer Staatsbürger, und Mexiko liefert seine Bürger nicht aus. Das heißt, der internationale Strafbefehl, der ausgestellt ist, würde nur geltend werden, wenn Herr Bandle das Land verlässt. Wir haben einen vergleichbaren Fall, denn am Dienstag nächste Woche, unglaubliche Sensation, beginnt der Prozess gegen Sig Sauer, den zweitgrößten Hersteller von Kleinwaffen, also Pistolen und Gewehren in Deutschland. Aufgrund unserer Strafanzeige vom Aktionaufschrei stoppt den Waffenhandel in Kiel. Und da gibt es schon ein sehr heftiges Vorgeplänkel, weil im Oktober der amerikanische Geschäftsführer von Sig Sauer, Ron Cohen, festgenommen worden ist auf dem Frankfurter Flughafen. Der wurde auch mit internationalem Haftbefehl gesucht, für mehrere Tage inhaftiert in der Justizvollzugsanstalt in Kiel und gegen eine Kaution von mehr als 5 Millionen Euro wieder freigelassen. Das heißt, es ist kein Späßchen, was da läuft. Es ist für die Betroffenen eine harte Nummer, und weltweit mit Haftbefehl gesucht zu werden, ist sicherlich keine gute Adresse auf der Visitenkarte.
Noch einmal zu den jetzigen Verurteilungen. Nur Bewährungsstrafen, wäre da auch mehr möglich gewesen?
Möglich wäre allemal mehr gewesen. Also auch, wir kommen ja nachher noch auf die Geschäftsführer zu sprechen. Also die Justiz, die Stuttgarter Justiz, der leitende Richter Maurer hat schon für mein Empfinden während des ganzen Prozessverlaufes so agiert, dass mich das jetzt zwar nicht wundert, was da rauskommt, also vergleichsweise ertragbare Strafen für die Betroffenen. Es geht hier um illegalen Waffenhandel, es geht um die Lieferung von 4.702 Sturmgewehren in verbotene Unruheprovinzen Mexikos, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Chihuahua. Die Waffen sind dort seit 2006 bis 2009 geliefert. Mit denen wird geschossen, mit denen wird verstümmelt und verkrüppelt und gemordet. Und da hätte ich eigentlich nach meinem Rechtsverständnis erwartet, dass es langjährige Haftstrafen gibt.
Eine weitere Instanz wird es nicht geben und die Geschäftsführer haben eine weiße Weste, oder?
Es kann sein, dass die Staatsanwaltschaft in Revision geht, weil Herr Bayerle, seines Zeichens ja vormals Landgerichtspräsident in Rottweil, und damit an dem, in der Region, in der Heckler & Koch situiert ist, also auch zuständig für Heckler & Koch. Dieser ehemalige Landgerichtspräsident wurde nach seiner Pensionierung in die Geschäftsführungsebene von Heckler & Koch berufen, war auch zuständig für die Rechtsgeschäfte. Und zu meiner Überraschung, also ich habe ja vieles schon befürchtet, aber nicht die Tatsache, dass Peter Bayerle freigesprochen wird. Als Geschäftsführer, als Rüstungsexportbeauftragter der Firma wusste er, was lief. Er war, meines Wissens war ihm alles bekannt, zumindest sehr vieles bekannt, was er leugnet und was er anders sieht und was das Gericht ihm offensichtlich geglaubt hat. Also wenn man sagt, diese Medaille hat zwei Seiten, die helle haben wir besprochen, können noch ergänzen, dass es durchaus weitere positive Aspekte gibt. Aber bei den Negativaspekten muss man ganz klar sagen, es darf ja wohl nicht wahr sein, dass zwei rangniedrigere ehemalige Beschäftigte von Heckler & Koch zu Haftstrafen auf Bewährung verurteilt werden, während die beiden Geschäftsführer Peter Bayerle und auch Herr Meurer und der ehemalige Vertriebsleiter Markrott freigesprochen werden. Also da stimmt das System nicht. Ich gewinne den Eindruck, dass es sich hier um eine Zweiklassenjustiz handelt. Und das Motto scheint ganz offensichtlich bei dem Gericht zu lauten, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen.
Wird sich die Verkaufspraxis von Heckler & Koch verändern?
Das wäre jetzt wieder auf positiv zu verbuchen. Also das ist eine ganze Menge eigentlich. Der Prozess hat wirklich viel gebracht. Durch die Strafanzeige, die ich 2010 gestellt habe, und das Erschrecken, das sicherlich durch die Firma und durch die Flure gegangen ist, ist ja sowohl auf Bundesebene als auch bei der Firma viel passiert. Auf Bundesebene war es so, dass man dann seitens der Bundesregierung alle Kleinwaffenexporte nach Mexiko seit 2010 verboten hat. Gut, positiv, bitte beibehalten. Und das Zweite ist, dass unter dem Druck dieses Prozesses und dem Damoklesschwert, dass ja eine Menge Leute ins Gefängnis müssten, hat Heckler & Koch sich ein neues Exportregime gegeben, hat eine grüne Länderstrategie ausgerufen und hat nicht nur hoch und heilig versprochen, sondern soweit wir das überblicken können, bei Neuverträgen auch gültig gesagt, wir liefern nur noch an Länder der NATO und EU, für mein Empfinden schlimm genug. Ich meine, das sind USA dabei, Frankreich dabei, Türkei, müssen wir nicht weiter besprechen. Schlimmste Menschenrechtsverbrechen durch teilweise sogar illegale Kriege. Aber keinerlei Waffenlieferung mehr im Nahen Mittleren Osten, auch nicht nach Saudi-Arabien. Keine Waffenlieferung mehr an Lateinamerika, auch nicht Mexiko. Keine Waffenlieferung mehr auf den afrikanischen Kontinent. Also die grüne Länderstrategie, wenn sie von anderen Firmen aufgegriffen werden würde, fände ich das ausgesprochen positiv.
Heckler und Koch wird also zukünftig grün töten. Der Prozess findet statt oder die Urteilsverkündung findet statt in einer Zeit, wo jetzt ganz aktuell wieder über Ausnahmen vom Exportstopp nach Saudi-Arabien diskutiert wird, von der CDU vorangetrieben. So ein doch teilweise auch erfreulicher Prozess, also eigentlich nur ein ganz kleiner Schritt in einem doch sehr unerfreulichen Gesamtzusammenhang?
Die Frage ist durchaus berechtigt, die du stellst, denn es soll nicht so sein, dass der Boykott gegen Saudi-Arabien aufrechterhalten bleibt, der Waffenexportboykott, sondern es soll sogar so sein, dass jetzt erweitert wird, die Türöffner, der Door-Opener ist, gemeinsame Rüstungsprojekt für ein neues Kampfflugzeug mit Frankreich. Frankreich, Italien und andere Länder haben eine wesentlich laxere Rüstungsexportgesetzgebung. Das heißt, wenn Deutschland jetzt Kooperationsprojekte für die Zukunft anstrebt im Rahmen der EU, auch bei EU-Partnern, verstärkt, es gab schon immer mal, aber jetzt geht es ja darum, dass man sämtliche Restriktionen bei Rüstungsexporten nahezu aufheben will und dann auch tatsächlich, wenn die Franzosen das wollen, dann wieder Saudi-Arabien beliefert, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate. Also es ist schon eine sehr entscheidende Zeit und da kommen die Prozesse ganz gut. Wenn wir sehen, dass nächste Woche der Prozess gegen Sig Sauer beginnt, die drei Geschäftsführer, beiden deutschen Besitzer und der amerikanische Geschäftsführer, dann ist das ja eine harte Entwicklung, auch für die Rüstungsindustrie. Sie muss fürchten, wenn sie Restriktionen nicht einhält, wenn sie Gesetze nicht beachtet in Deutschland, wird sie von Whistleblowern verraten. Das geht dann an uns. Wir stellen Strafanzeige und sie landen. Wenn es aus unserer Sicht gut läuft und bei Sig Sauer sieht die Sachlage wirklich sehr, sehr in unserem Sinne aus, dann landen sie im Gefängnis. Und das ist jetzt eine ambivalente Zeit. Auf der einen Seite Entschlackung, Erleichterung und auf der anderen Seite harte Strafanzeigen mit der Option der Gefängnisstrafe. Ich glaube, wir sind in einer finalen Runde, wo sich jetzt entscheiden wird, gelingt es uns als Friedens-, Menschenrechts-, Entwicklungsbewegung, den Druck so auszuüben mit einer breiten Öffentlichkeit auf die Bundesregierung, dass diese Unterfangen, die Frau Merkel plant und die Bundesregierung plant, mit Erleichterung nicht durchkommt oder unterliegen wir und ist Open Door und es wird in alle Welt exportieren. Ich bin da ganz froh gestimmt, weil wir in die richtige Richtung steuern, weil es jetzt wieder 25 Prozesstage geben wird gegen Sig Sauer, weil es wieder durch die Weltpresse gehen. Also heute hat wirklich die Weltpresse berichtet und morgen in den Zeitungen wird es national wie international breit stehen. Zum allerersten Mal Heckler und Koch verurteilt, sodass ich denke, wir sind auf einem guten Weg, den Widerstand zu organisieren.
Das sagt Jürgen Gräßlin, unter anderem Sprecher von der Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel. Heute ging der Heckler und Koch-Prozess um illegale Waffenlieferung in mexikanische Unruheprovinzen zu Ende. Zwei ehemalige Mitarbeiter von Heckler und Koch wurden zu Bewährungsstrafen verurteilt. Zwei ehemalige Geschäftsführer hingegen freigesprochen. Heckler und Koch muss ein Berufsgeld von 3,7 Millionen Euro zahlen.
So, hallo, wir haben jetzt Lux am Telefon, der uns gleich was von der Hausbesetzung erzählen wird. Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen an diesen schönen Tag. Wir haben gerade die Clara-Straße 17 besetzt und da das Haus seit letztem Jahr leer steht und wir finden, dass Leerstand nicht geduldet werden sollte und man damit wesentlich sinnvolle Sachen machen kann, als das Verfallen verfällt.
Zum Beispiel bewohnen, ne?
Zum Beispiel. Wir machen im Untergeschoss ein selbstverwaltetes Café hin und oben drüber stellen wir uns vor, dass es Möglichkeiten gibt für selbstverwalteten Wohnraum, für Notschlafplätze, für Obdachlose, für Wohnungen, für Geflüchtete, Studierende oder jegliche Menschen, die es brauchen.
Weißt du etwas über die ehemaligen Bewohnerinnen bzw. Entmietung des Hauses?
Das Haus hat zwei Schwestern gehört und die haben es geerbt und an eine Immobiliengesellschaft verscherbelt, wo eine auf jeden Fall eine neue Eigentümerin verscherbelt. Und das Haus steht jetzt halt seit letztem Jahr seit diesem Verkauf leer und es passiert nichts damit.
Gab es irgendwelche Reaktionen von Seiten der Stadt oder der Polizeibehörde?
Nicht, dass wir wüssten.
Also irgendwelche grünen Männchen sind nicht im Stühlinger erschienen.
Gerade ist ein Zivilbulle vorbeigefahren, aber bis sonst. Wann er auch? Ja, in einem silbernen Mercedes. Aber bis jetzt hat sich sonst noch niemand blicken lassen.
Ja, also der Leerstand von Wohnraum ist ja eigentlich nicht nur ein Skandal, da wird wohl niemand widersprechen in diesem von Wohnungsnot gekennzeichneten Stadt, sondern es ist auch eine Ordnungswidrigkeit. Und aber eventuell, wer dann einschreitet gegen wen, das ist dann die Polizei, gegen die Leute, die diesen Missstand beseitigen wollen. Hoffen wir mal, dass es diesmal ihnen jetzt zu viel ist, nach so vielen Räumungen in der letzten Zeit. Ja, ansonsten, wie sieht's denn im Stühlinger aus? Sind da viele Leute oder gibt's Kaffee und Kuchen? Weiß ich nicht.
Gerade gibt's noch keinen Kaffee und Kuchen, aber wir schauen, dass wir das organisieren und es sind Leute vor dem Haus.
dann wünsche ich euch, dass ihr zur Beseitigung dieses Missstands, des Leerstands, da schön drin bleibt. Also,
ich hätte noch ein abschließendes Wort.
Ja, bitte.
Wenn die Eigentümerin mit uns verhandeln will, wir sind offen für Verhandlungen, weil wir es schade finden würden, wenn an diesem Haus ein erheblicher Sachschaden entstehen würde durch die Räumung.
Ja, das ist ja häufig so, dass also entweder der Eigentümer dann mal eine Treppe rausreißen, damit kein Mietverhältnis mehr bestehen kann, oder dass eben bei der Räumung durch die Polizei halt eben dann doch das Dach kaputt geht oder so. Und dann verfällt das Häuschen und kein Mensch kann mehr was machen. Haben wir in Freiburg schon öfters mal erlebt. Also, dann wünsche ich euch einen schönen, erfolgreichen Tag, und vielleicht tun die Eigentümer sich ja die Wohnungsgesellschaft tatsächlich melden und wollen noch verhandeln, haben ein Einsehen. Man kann ja nie was ausschließen. Also, vielen Dank und einen schönen Tag.
Jo. Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Die gemeinsamen Überlegungen verfolgen ein gemeinsames Ziel, europaweit zu einem beispielhaften Raum für eine CO2-arme Wirtschaft zu werden. Axel, das muss doch erstmal für den BUND wunderbar klingen, oder?
Also das klingt für den BUND auch wunderbar, und was wir natürlich auch immer gesagt haben, wenn Fessenheim abgeschaltet wird, dann müssen wir auch für Ersatzarbeitsplätze sorgen. Das ist überhaupt keine Frage. Also das war im Prinzip immer eine Tendenz, die der BUND unterstützt hat, und wir haben jetzt im Internet dieses sogenannte Raumprojekt, unser gemeinsames Ziel für die Zukunft des Raums Fessenheim gefunden und haben uns das mal gründlich angeschaut.
Im genannten Zukunftspapier wird ein erfolgreicher Rückbau des AKW Fessenheim angekündigt. Was sind eure Forderungen an einen solchen Rückbau?
Also A, freuen wir uns natürlich, dass es konkreter zu werden scheint. Ich bin sehr vorsichtig, weil wir wurden ja häufig genug angelogen. Aber im Prinzip gibt es natürlich viele Leute in der Region, die denken, naja, wenn das Atomkraftwerk Fessenheim abgeschaltet ist, dann sind die Gefahren erstmal weg. Man muss dazu sagen, die Abschaltung der beiden Reaktoren wäre ein erster Schritt, aber ein Super-GAU, also der größte Unfall, wäre immer noch möglich, weil es gibt ja immer noch diese Brennelemente in diesen Nasslagern, und solange die da drin sind, und die werden da vermutlich einige Jahre drin sein, um abzuklingen, um Radioaktivität abzugeben, solange die da drin sind, kann es zu einem Super-GAU kommen. Das heißt also, irgendwie mit irgendeiner Waffe draufgeschossen, die Dinger sind außerhalb des Atomkraftwerks, stehen diese Abklingbecken, und solange gibt es diese Gefahr. Also im Prinzip Schritt 1, möglichst schnelle Abschaltung, am besten heute. Schritt 2, Entleerung der Abklingbecken. Das heißt also, die Brennstäbe müssen dann in Kaschlorbehälter, und dann ist zumindest mal die GAU-Gefahr vorbei. Also dann ist die Gefahr des größten anzunehmenden Unfalls, liegt dann hinter uns. Ja, dann warten wir noch 1 Million Jahre, und dann ist auch der Atommüll weg. Also einfach die Dimension, die Atomkraft läuft 40, 50 Jahre, so ein Atomkraftwerk, aber der Atommüll bleibt für 1 Million Jahre. Also wie gesagt, was wir wollen von den Betreibern ist, wenn abgeschaltet wird, dass es einen sicheren Abriss gibt, also keinen Billigabriss. Wir wissen, dass die EDF extrem wenig Geld zurückgelegt hat für den Abbau des Atomkraftwerks, und dann muss es so sicher als möglich geschehen und darf keine Billiglösung sein.
Jetzt nochmal zur Zukunft des Raums Fessenheim. Ist das da alles so schön, wie es erstmal klingt?
Also wie gesagt, dieses Papier ist sehr blumig. Also da gibt's ganz, ganz schöne Formulierungen, Ökologie, Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit. Aber im Prinzip ist es natürlich ganz, ganz stark geprägt von dieser Idee des Wachsen und Wucherns. Und was uns immer Sorgen macht, im Elsass hatten wir in den letzten Jahrzehnten immer das Problem, dass extrem umweltbelastende Betriebe hinkommen. Also wir freuen uns über den Solarpark, über den sehr großen, der dort hinkommen soll. Aber im Bereich Ottmarsheim-Schalampe haben wir extreme Schwerindustrie, die auch stark emittiert, wo viele Schadstoffe abgehen. Und was wir nicht wollen, ist, dass blumig verpackt mit ökologischen Bezeichnungen versehen, dass sozusagen diese Schwerindustriezone wächst. Und was uns natürlich die größten Sorgen macht, sind die Pläne für das Atomkraftwerksgelände selber.
Da sprechen wir jetzt drüber. EDF arbeitet derzeit, heißt es in dem Papier, an dem Projekt eines Technologieclusters Techno Center zur Begleitung von europäischen Rückbauprojekten durch die Verwertung der großen mechanischen Bauteile der Kernkraftwerke sowie durch die Entwicklung von Industrieinnovationen. Was hat es denn damit auf sich? Was könnte es denn damit auf sich haben?
Also im Prinzip stehen wir genauso verwirrt vor diesem Satz wie die Hörerinnen und Hörer von Radio Dreieckland. Das heißt, das ist so eine blumige Sprache. Im Prinzip geht es darum, dass die EDF sich überlegt, eine kleine Atommüllfabrik nach Fessenheim zu bauen, wo man im Prinzip Dampferzeuger aus Atomkraftwerken entsorgt. Entsorgt ist der verkehrte Begriff dafür. Im Prinzip geht es um eine kleine Atommüllfabrik. Und um was es genau geht, wissen wir eigentlich nicht. Also wir kennen nur diesen Satz und dieser Satz lässt beim BUND erstmal die Alarmglocken schrillen. Wir wollen wissen, was dort geplant ist. Und wir sehen einfach, die Menschen in unserer Raumschaft sind seit Jahrzehnten geplagt von Gefahren des Atomkraftwerks. Wenn das Atomkraftwerk abgerissen wird, bringt es weitere Gefahren. Und eigentlich sagen wir als BUND, wir wollen nicht, dass dann auch noch eine Atomfabrik nach Fessenheim kommt. Manche Leute reden von der WAA, aber das ist auf keinen Fall. Also es ist sicher keine Wiederaufarbeitungsanlage für Kernbrennstoffe, die extrem gefährlich wäre. Aber im Prinzip sagen wir, abreißen und damit ist die Belastung für diese Region eigentlich schon groß. Und irgendwo muss das Zeug hin, auch die Dampferzeuger. Aber solange in Frankreich die Atomkraftwerke laufen, solange es noch Pläne gibt, neue Atomkraftwerke zu bauen, wäre im Prinzip so eine Atomfabrik ein Beitrag dazu, die Gefahrzeit zu verlängern der anderen französischen Atomkraftwerke. Und deswegen sind wir da als BUND dagegen.
Das wäre ein bisschen meine Frage auch in diese Richtung gegangen. Muss man nicht sagen, ja, erstmal, wenn von Rückbau geredet wird, unterstützen wir das Ganze?
Also wie gesagt, wir sagen auf jeden Fall, dass wir für den Rückbau sind. Und so eine Fabrik wäre zu überprüfen, aber unter den jetzigen Gesichtspunkten in Frankreich werden neue Atomkraftwerke geplant und gebaut. Und dann wäre so eine Fabrik im Prinzip eine Unterstützung für diese Todestechnologie. Unsere Debatte ist jetzt natürlich noch viel zu früh. Das heißt, das, was Radio Dreieckland kennt, was der BUND kennt, ist dieser eine Satz, dieser kryptische Satz, den du vorgelesen hast. Was sich dahinter verbirgt, wissen wir nicht. Also wir sagen jetzt erstmal, wir kennen diesen Satz und wir sind erstmal skeptisch und wir wollen wissen, was sich hinter diesem Satz verbirgt. Was wir gut finden, ist, dass nicht nur der BUND dieses Projekt erstmal ablehnt, sondern dass im Prinzip auch in diesem gemeinsamen Papier von ganz, ganz vielen französischen und deutschen Wirtschaftsorganisationen und Städten und Kommunen und Kreisen, dass da dahinter der Satz steht, zum derzeitigen Zeitpunkt gibt es für das Technocenter kein Einvernehmen. Das heißt also, da gibt es nicht nur Widerstand von Seiten der Naturschutzverbände, sondern durchaus auch institutionellen Widerstand gegen so ein Projekt in Fessenheim.
Heißt aber abschließend, dass es durchaus die Angst gibt, dass Fessenheim weiterhin auch eine atomare und damit bedrohliche Zukunft hat.
Ja, also wie gesagt, das wäre dann aber natürlich auf dem Level, den wir im Elsass häufig haben. Wir haben im Bereich Ottmersheim-Schallampee teilweise Fabriken, die in der Stunde 10 Tonnen Blausäure herstellen. Also es gibt dort ein Gefährdungspotenzial und wir sollten schauen, dass wenn Fessenheim abgestellt wird, dass wir dann umweltfreundliche, nachhaltige, flächensparende Betriebe bekommen und keine zusätzlichen Umweltprobleme.
Das sagt Axel Meyer vom BUND Südlicher Oberrhein. Mit ihm haben wir gesprochen über die Pläne, die Post-Atomkraftwerk Fessenheim-Pläne für die Region Fessenheim.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 28. Februar 2019, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg. Durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Play, Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!